Dresden in echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. So, jetzt gilt's.
Ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dresden in echt mit Magnus Hecht und heute mit Luciana Christina Marinho Schollmeier.
Genau.
Habe ich deinen Namen auch richtig ausgesprochen?
Ja, hast du super ausgesprochen.
Du, und was bedeutet der Name eigentlich?
Ja, ich komme aus Brasilien, da sind die Namen jetzt nicht mit irgendwelcher Bedeutung verbunden. Meine Mutter heißt Lucia und deswegen war Luciana so eine Verlängerung meiner Mutter.
Ah ja,
so gedacht.
Ist auch interessant.
Ja, ist auch interessant. Und Christina, weil wir aus christlichen Milieus kommen.
Mhm.
Ja. Meine Mutter zum Beispiel hat in der Diktatur, wurde sie verfolgt und oft hat sie sich in Kirche versteckt oder so. In Brasilien gab es eine sehr schwere und gewaltvolle Diktatur und viele junge Menschen damals mussten flüchten oder wurden umgebracht, ins Gefängnis gebracht. Und meine Mutter hat sehr viel Unterstützung von Kirche gehabt und deswegen Christina war. Das sei irgendwas Christliches im Namen,
ja,
das war
ja
fest.
Und bist du heute noch christlich oder gläubig?
Ja, ich bin gläubig und ich bin hier in der Kirche in der Neustadt. Meine Kinder sind auch da sehr engagiert. Ich habe viele Kritik zur Kirche.
Ja.
Da haben meine Kinder auch, aber wir denken, dass wir von innen viel mehr ändern können als von außen. Aber natürlich, was im Moment in Kirche passiert, beschäftigt uns alles.
Ja.
Und alle und ja.
Ja. Und ist das dir die evangelische Kirche?
Nee, oder? Die katholische Garnisonskirche.
Ah, die Garnisonskirche. Hatte die nicht sogar zwei Abteilungen?
Genau.
Eine evangelische und eine katholische?
Genau.
Und ja, ist das noch so?
Ich denke, die andere Seite ist nicht mehr so für die evangelische Kirche zu verfügen. Ich weiß mich nicht, aber ich war dort sehr engagiert in 2013 zum Beispiel, als die Menschen aus Syrien zu uns gekommen sind. Da haben wir eine tolle Initiative dort gemacht, Menschen eingeladen, zu uns zu kommen, unabhängig von Religionszugehörigkeit. Wir haben dort Räume zur Verfügung gestellt, kamen ins Gespräch mit denen, haben unterstützt bei Anträgen, bei Wohnungssuche, alles, was man so braucht. Das war so ein ganz tolles Moment, das ich in Hörme der Kirche erleben durfte.
Ah ja.
Mit anderen. Also diese Verbundenheit ist etwas, was mich auch bewegt.
Das hört sich gut an. Ja, da wollte ich dich dann nachher nochmal dazu befragen, was deine Intention bei dem Ganzen ist, weil was du nämlich auch machst.
Habe ich sie koordiniert, aber konnte ich in Chemnitz nicht wirklich bleiben. Das war nicht. Ich habe dort auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Rassismus und Diskriminierung. Und bin ich zufällig hier in der Neustadt in ein Wochenende gelandet, habe ich das Flair von der Neustadt gesehen und habe mich entschlossen, ich will hier wohnen.
Ja,
ist ja mein Platz, ich will hier leben.
Ja.
Das war für mich klar. Und dann habe ich gekündigt, wirklich ohne einen anderen Job zu haben, bin hierher gekommen. Meine Tochter ist noch im Kindergarten dort geblieben, mein Mann hat damals noch dort gearbeitet. Und ich bin tatsächlich hin und her gefahren, aber habe ich nicht aus der Idee entfremdet, dass ich hier mein Platz hier ist. Ja.
Interessant, ja. Also das heißt, du hast dir Dresden rausgesucht oder beziehungsweise die Neustadt rausgesucht.
Genau.
Ja. Das ist ja doch ein Unterschied. Und wenn du an der Uni gearbeitet hast, was hast denn du studiert eigentlich?
Ich habe Jura studiert in Brasilien und dann in Deutschland nochmal ein Master Jura, so Magister Juris heißt das, gemacht in Göttingen. Ich war erst mal in Kassel und dann habe ich in Göttingen studiert.
Uiuiui.
Genau, das war mein erstes Studium und danach habe ich noch Sozialarbeit studiert in Kassel.
Ah, auch noch? Ja,
ja.
Okay. Da bist du ja ganz schön auch hier rumgekommen, ne? Weil ich frage ja auch deswegen, weil wir uns eigentlich aus dem oder nur aus dem beruflichen Kontext kennen und weil das noch eine Rolle spielt. Aber dass du hierher gezogen bist, oder wie das jetzt auch kam, finde ich schon einerseits bemerkenswert. Andererseits jetzt die Frage, wie siehst du denn auf die Stadt? Also jetzt mal unabhängig von dem Thema Integration, das muss es nicht sein, aber das kann schon sein, wenn du sowas über Chemnitz erzählst, ist es natürlich schon mal eine ganz deutliche und sehr bittere Beobachtung. Was ist gut an Dresden und was ist schlecht? Kann man das so einfach sagen?
Also Dresden hat sehr viel Gutes. Also es ist eine Stadt mit sehr vielen Initiativen und Engagement. Ich sehe hier sehr viele Migrantinnen, Selbstorganisationen, Vereine. Ich bin selbst im Vorstand eines Vereins, der LRG Mädchen, Sternchen, jungen Frauen in Sachsen. Und dort machen wir tolle Projekte, rassismuskritisch und feministisch. Also ich sehe Dresden als einen Staat mit sehr viel Engagement. Natürlich gibt es ja Pegida und andere Strömungen, aber Dresden lässt sich nicht auf das reduzieren. Ne? Also es ist ein Staat mit sehr viel Bewegung und ja, ich wohne hier gerne.
Und mit dem Fluss, der ist ja auch immer in Bewegung. Hat es damit was zu tun?
Ja, das stimmt. Das ist mein Lieblingsort, wenn ich irgendwie Kopf voll habe und nicht mehr weiß. Also das ist die Elbe, die Bewegung. Das,
und was mich, mir gut gefällt, sie bewegt sich zwar, aber nicht zu schnell. Weißt du, man, das hat so eine Ruhe irgendwie. Und die finde ich irgendwie beruhigend und gleichzeitig auch kraftvoll. Sowas. Ne? Ja, und ziehst du noch mal weg, wenn du so viel durch die Weltgeschichte schon gezogen bist? Oder denkst du, hier in Dresden lässt sich's erstmal aushalten?
Lässt sich mitgestalten in Dresden. Und deswegen kandidiere ich auch für die Politik, weil ich denke, in Dresden gibt es die Möglichkeit, jetzt mitzugestalten.
Ja.
Auch als neue Staatsbürgerinnen.
Ja.
Als Staatsbürgerin. Und, ich habe in Frankreich schon gelebt, in Mexiko, in Brasilien, mein Heimat, wo ich ja geboren bin. Und ja, trotzdem fühle ich mich Dresden jetzt wohl und habe viele Projekte, wie gesagt, im Vorstand der LRG. Ich arbeite in Verwaltungsstrukturen und ja, habe meinen Schwerpunkt hier. Meine Kinder, also mein ältester Sohn studiert schon woanders, aber meine Tochter ist noch hier und ja.
Ja, du hast es gerade angesprochen, du arbeitest im Jugendamt. So haben wir uns eigentlich auch kennengelernt. Ich glaube, über die Migrationssozialarbeit und du, weil du auch für den Bereich im Jugendamt mit zuständig bist. Kannst du sagen, was ihr macht?
Also ich spreche heute nicht im Namen des Jugendamtes, das ist mir nicht erlaubt. Ich bin heute als private Person hier.
Ja.
Ich arbeite beim Jugendamt, sehr viele Jahre habe ich im Bereich Integration gearbeitet, als Sachbearbeiterin für Integration, also für Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrung und deren Familien. Und jetzt bin ich im Bereich Übergang von Schule im Beruf als Sachgebietsleiterin. Aber wie gesagt, heute als private Person. Und Integration ist ein Thema, das mich sehr bewegt, weil ich ja selbst das erlebt habe.
Ja.
Und das ist nicht ein Thema, was ich mir ausgesucht habe, sondern was Teil meiner Identität ist. Und deswegen, ja, ich denke, Integration ist auch nicht mehr ein Thema, wo wir getrennt behandeln sollen. Irgendwelche ein Sachgebiet oder eine Beauftragte nur, es gibt eine Beauftragte, die sehr viel in Struktur macht und das finde ich sehr wichtig, aber es ist eine Querschnittsaufgabe, so es muss mitgedacht sein in jedes Thema, in jeder Angelegenheit.
Was heißt denn dann eigentlich Integration? Also was umfasst es? Wann ist das ein immerwährender Prozess oder gibt es irgendwann einen Punkt, wo man sagt, jetzt hat es die Gesellschaft geschafft oder die Gemeinschaft oder die Stadt geschafft, diese Menschen zu integrieren?
Oder hat die Stadt geschafft, Strukturen zu öffnen? Es geht nicht nur darum, dass die Menschen sich integrieren, es geht auch darum, dass die Strukturen so geändert werden, dass sie auch Zugang finden in Ressourcen der Stadt. Ne? Es ist nicht nur, die Menschen haben ein Defizit, müssen diese Defizit ausgleichen. Es geht tatsächlich um eine neue Struktur zu schaffen. Und Migration ist nicht ein Thema, wo wir sagen, jetzt, es ist nicht nur Flucht, ja. Fluchtgeschichte. Also, Sachsen hat ja viele Programme, jetzt Migration zu befördern, weil ja. wir Fachkräfte brauchen. Also, Migration hat auch viele Gesichter.
Ja.
Und Geschichten. Und es ist nicht ein Thema, wo abgeschlossen ist. Wir sind ein Einwanderungsland. Und das heißt, es ist ein Bestandteil dieser Gesellschaft. Und deswegen, es ist nie zu Ende, aber bedeutet nicht, dass sie defizitär ist. Es findet immer neu statt. Und man lernt auch mit der Erfahrung. Ich denke, Dresden hat viel schon gelernt, sicher noch aufbaufähig, aber wir haben jetzt Dolmetscherinnen bei vielen Behörden. Mhm. Es ist Konsens, dass Übersetzung und Dolmetscherkraft gebraucht werden. Das war vor 2013 nicht der Fall. Ne? Wir wurden als Ehrenamtliche mit eingeladen zum Jobcenter zum Beispiel.
Ja.
Obwohl ich auch kein Arabisch gesprochen habe. Ich habe mir nur Mühe gegeben, diese Strukturen zu erklären. Und ich denke, dass wir schon sehr weit gekommen sind, was das betrifft, aber es gibt noch viel zu tun. Und man, in dem Sinn ist das nie abgeschlossen, aber es ist auch nicht deswegen defizitär.
Ja. Ja, du bist ja selber ein Beispiel für so, dass sich Strukturen ändern können. Ich meine, du hast eine Leitungsposition, hast dich da, das heißt ja schon was. Ich meine, ich komme ja aus dem Westen, wo die Entwicklung anders verlief und auch teilweise eher da war. Also viele Migrantenorganisationen gibt es jetzt schon seit 40, 50 oder 60 Jahren. Hier gibt es die allermeisten erst irgendwann nach der Wende, also gerade mal so 30 Jahren. Und das macht zum Beispiel schon einen Unterschied. Also die ersten Generationen sind jetzt wirklich in der Politik auch in wichtigen Rollen oder so. Cem Özdemir oder auch der Oberbürgermeister von Hannover oder sowas. Aber hier wächst es immerhin ja auch in einer gewissen Art und Weise, wie ich das so beobachte. Also die Strukturen zu öffnen heißt ja aber immer, dass die Strukturen auch mitmachen, dass das verstanden wird. Und ich glaube, da ist es noch nicht ganz so, dass alle verstanden haben, dass Dresden mit der Migration gut umgehen muss, um auch bestimmte eigene Defizite ausgleichen zu können.
Es gibt Strukturen, die nicht an Dresden gebunden sind, die sehr großes Hindernis bedeuten. Das ist zum Beispiel Anerkennung von Diplomen, von Ausbildung. Da gibt es ja ein neues Gesetz. Ne? Das ist auch nicht alles. Es ist noch sehr kompliziert. Und das ist eine Kernfrage, ob man jetzt einen Job findet in Verwaltungsstruktur oder nicht, weil die Verwaltung sehr, sehr, sehr gebunden ist in solchen Vorgabe. Und selbst wenn die Leitungsebene sich bemüht, Menschen dort als Mitarbeitende zu gewinnen, gibt es diese Vorgaben, an denen sie sich halten müssen.
Ja.
Und das ist etwas, was nicht Dresden betrifft, sondern das ist für Deutschland insgesamt. Und wenn das geändert werde, da wird er viel besser für viele Menschen, die die Qualität, die Berufserfahrung haben. Also man muss sich vorstellen, es gibt auch intelligentes Leben außerhalb Deutschlands. Es ist nicht so, dass nur in Deutschland ein Paradigma für Effizienz und gute Bildung. Sicher ist das auch, aber schließt andere Länder nicht aus.
Nee.
Ich selber habe 7 Jahre gebraucht, ihr Fuß zu fassen. Und ich bin hier nicht als ungeschriebenes Blatt.
Ja.
Ich bin schon als Juristin, ich hatte schon in Mexiko, in Frankreich gelebt, dort gearbeitet, studiert, in den USA war ich auch. Und trotzdem, und dann dachte ich mir, in Deutschland wird mir alles leichter, weil ich ja schon diese Erfahrung habe. Und war hier wie null.
Ja, du fängst erstmal ganz neu nochmal an.
Wie ein kleines Kind ohne Erfahrung, ohne Berufserfahrung oder nicht. Und dann, ich finde, das bringt dem Land nichts, weil das Land braucht jetzt die Leute, braucht Fachkräfte und das ist eine verschwendete Zeit. Also diese 7 Jahre, sicher habe ich was gelernt, aber ich hätte auch mit 2 Jahren anfangen. Also das finde ich keine Win-Win-Situation.
Nee, und ganz, ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das eben der Prozess des Ankommens hier sehr viel länger dauert, als man denkt, wo man sagt, komm, jetzt gebt euch mal Mühe, das muss doch in einem Jahr erledigt sein oder in anderthalb Jahren. Aber es dauert viele Jahre und es dauert eben auch deswegen viele Jahre, weil so viele Hindernisse sind. Ne? Und die Hindernisse, die sind jetzt nicht nur ärgerlich, sondern viele Menschen haben dann eben nicht mehr die Kraft und die Motivation wie du, sondern die sind dann demotiviert. Ja, die haben teilweise richtig ein Loch, die haben das versucht und das versucht. Und wenn dann aber sozusagen nichts kommt, dann geben die ein bisschen wie auf. Das ist so der Schwung am Anfang, wenn man was will, der muss auch aufgegriffen werden. Der braucht auch eine Gegenposition, wo man sagt, na ja, jetzt seid ihr da, jetzt machen wir mal und nicht erstmal abwarten und gucken, ob man jemanden zermürben kann. Ne?
Ja, und das ist auch eine Frage des Geldes. Ne? So nach einem bestimmten Alter wird nicht mehr von Job für Agentur gefordert. So, es gibt viele Projekte, aber manchmal kann ich auch Leute beraten hin und her, aber ich werde das Problem nicht lösen, dass es weniger Sprachkurse gibt, zum Beispiel. Das sind so strukturelle Fragen. Die selbst, wenn man viel Motivation hat, schafft man trotzdem nicht. Ich hatte das Glück, Unterstützung in der Familie zu finden. Mein Mann hat mich sehr unterstützt, auch am Anfang mit finanzielle Unterstützung. Es ist nicht meine Motivation, die größer ist als bei anderen Migranten, okay, aber ich hatte sehr viele Möglichkeiten und die habe ich auch genutzt, ohne Frage, aber diese Möglichkeiten müssen mitgedacht werden.
Nee, ist gut, dass du es nochmal sagst. Ne? Es ist natürlich, das ist noch unzufriedenstellend, ne? Also gelöst. Das kann ich auf das Glück sozusagen oder die Ressourcen des Einzelnen drauf ankommen, ob das Strukturproblem so gelöst wird, dass wir nicht sinnlos Zeit verschwenden und das Problem immer größer wird. Ne? Ich hatte mich jetzt in einem anderen Zusammenhang über Pflege unterhalten. Dort ist das Problem ja riesig. Ne? Was ist mit unserer überalterten Gesellschaft in 10, 20 Jahren, wenn das jetzt nicht mehr klappt mit genügend Leute, die hier auch arbeiten wollen.
Ja, und ist die Frage, ob die Leute nach Deutschland gehen.
Ja, ob die Lust haben dann bei sowas.
Ja. Wenn sie die Debatten hören, ne, die aktuell so laufen, das ist wirklich tragisch, finde ich, weil das wir sollen über Strukturen sprechen, nicht Gesellschaft spalten. Ne, wir hören das jetzt, manchmal sind die Migranten, manchmal sind die Menschen, die Bürgergeld empfangen, das sind alle Debatten, die Gesellschaft spaltet und zu keiner Lösung führt. Was wir wirklich denken müssen, sind ja die Geringverdienerinnen, warum die Schere in Deutschland immer größer wird zwischen Arm und Reichen. Das sind die Themen, die uns alle bewegen und die uns nicht spalten. Wir müssen achtsam werden für solche Rhetorik, die manchmal die sozialen Empfängerinnen zu defizitäre Teil der Gesellschaft macht und manchmal die Migrantinnen. Was ist das für eine Rhetorik? Was soll das bringen?
Naja, es soll ja bestimmten Menschen was bringen, nur eben den Falschen, ja? die auf diese Spaltung setzen und versuchen da auch Neid zu schüren und Unzufriedenheit, und mit Ressentiments, dass die versprechen sich davon sozusagen, dass sie in eine politische Position kommen und eine Rolle spielen, ne? Und das ist ja jetzt letztendlich auch gelungen, ne? Mit den starken Stimmenanteilen von, ich sage jetzt mal AfD, aber wir sind ja hier in Sachsen auch noch mit anderen rechtsradikalen Parteien geschlagen. Und insofern ging diese Spaltung ja auch ein bisschen aus, ne? Und du hast ja aber auch, was dagegen steht, ne? Das ist ja doch allem, ich will jetzt nicht zu optimistisch sein, aber es ist doch trotz allem was Ermutigendes, ne? Dass die Spaltung auch von viel mehr jetzt langsam erkannt wird, was das bedeutet, dass das eben nicht nur so eine Ablenkung ist oder eine Unterhaltung, wo ich sage, ja, ich da kann mich wieder aufregen, super und so weiter, oder ne, sondern dass das eine Gefahr in sich trägt, dass alles zertrümmert wird. Weil wenn du ja auch in anderen Ländern gelebt hast und so weiter, du kannst es ja vielleicht auch beurteilen, Deutschland steht als organisierter Staat eigentlich ganz okay da. Ne? Die Strukturen sind eigentlich zu stark herausgebildet. Ne? Hat natürlich den Vorteil, dass wenn man da mal reinkommt und so weiter, dass das eigentlich eine ziemliche Stabilität bringt trotz allem. Und ich verstehe dann nicht die Leute, die dann so tun, als ob wir kurz vor der Apokalypse stehen und alles hier um uns rum in Trümmern liegt und
stimmt.
Also dieses Gerät, also ich verstehe gar nicht, was die für andere Augen haben als ich, wenn die durch die Stadt gehen.
Genau, das ist auch mein Eindruck. Natürlich gibt es immer Herausforderungen und das ist unser Anspruch, immer das Beste zu holen, das Beste zu machen. Aber dass dem Land geht's gut und wir haben so viele Krisen bewältigen können. Ne? Die Energiekrise, jetzt mit der Ukraine, natürlich ist eine unglaubliche Herausforderung. Aber wir haben bis jetzt gut auf den Weg gebracht. Und das ist alles nicht selbstverständlich. Ja. Und unsere Strukturen sind, unsere Demokratie ist sehr fest. Ne? Wir haben Mechanismen. Trotzdem ist keine Selbstverständlichkeit. Und dem Land geht es im Vergleich zu vielen Ländern in der Welt ganz gut. Und wir sollen unsere Privilegien nutzen, Visionen zu entwickeln, nicht in so eine Debatte zu verfallen.
Richtig, genau. Also was ich auch bemerkenswert bei dir finde, du hast Jura studiert und dann nochmal Sozialarbeit. Ja, genau. Die Kombination ist ja nicht so häufig. Und warum hast du dir das eigentlich rausgesucht?
Ja, ich habe mit Jura hatte ich wirklich sehr schwer mit der Sprache erstmal gedacht, wie soll ich mit Jura? Damals habe ich wirklich sehr wenig Deutsch gesprochen. Ich habe diese C1-Prüfung sehr knapp bestanden und das gehört auch zu Deutschland, dass ich sehr gute Professorinnen gefunden habe in meinem Weg. In der Universität, die mich unterstützen haben, Wege gezeigt haben. Und dann bin ich immer weitergekommen. Das ist auch so, was macht man mit Migranten im Land, wenn man sie in den Land der Hand gibt und unterstützt, von dem wird auch was. Ne?
Ja.
Aber wenn diese Unterstützung nicht kommt, was wäre von mir geworden? Also ich habe auch viele Unterstützung erlebt. So Rassismuserfahrung auch dazu, aber auch Menschen, die immer wieder System besetzt haben, Tipps gegeben haben. Und das hat mich auch sehr weit gebracht. Und Sozialarbeit kam erst, als mein erstes Kind hat so ein Augenproblem gehabt, eine Beeinträchtigung. Und ich bin in diesen Kindergarten gelandet und sehr viel Stigmatisierung. Und er sollte jetzt aus Schutz, in Schutzkonzepten nicht mehr allein auf der Straße laufen. Das hat mich wirklich sowas für berührt. Ich kann das gar nicht in Wort fassen. Das war für mich ganz schlimm, dass mein Kind jetzt so ein Stigma bekommt. Sicher viele Forderungen, aber dass man ihm nichts mehr zutrauen würde. Und ich habe das gar nicht verstanden, auch das System nicht verstanden. Und dachte ich studiere jetzt Sozialpädagogik. Überhaupt das zu verstehen, was meinen Sie mit diesem Schutz? Wieso schützen Sie mein Kind, denn sie nichts mehr zugetraut wird? Und aus dieser Problematik habe ich Sozialpädagogik studiert und wollte unbedingt mit Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. Und dann kam ich zu der Inklusion, so der Begriff Inklusion. Und dann Migration war natürlich ein Teil davon. Und da ist mein Weg immer in Bezug auf Migration geblieben.
Ja.
Weil ich dann da verbunden habe, dieses nicht zu wissen, wie ein System funktioniert und auch nicht erklärt zu bekommen. Das ist so ein es ist so leicht, kostet nichts, kostet wirklich nicht so viel Geld und man sollte daran arbeiten. Ich dachte, irgendwelche kulturelle Neigung zu vermuten, dass man eher Strukturen erklären soll und versuchen, diese Strukturen auch zu ändern. Vielleicht sind die Strukturen auch nicht so gut, wie man denkt.
Ja.
So dieses Augenhöhe und Miteinander. Das hat mir wirklich in meinem Beispiel jetzt in dieser Kindergarten gefällt. Und ja, ich denke, ich habe eine gute Lösung gefunden, das ist also so weiter, mich weiterzuentwickeln und dann das System zu verstehen.
Ich finde den Gedanken finde ich ganz gut, zu sagen, so Strukturen zu erklären, ist nicht mal der erste Schritt, sondern ist der nullte Schritt, ne? Sondern, dass man dann sehen kann, wie passt da der Anschluss, ne? Also, aber wenn das nicht da ist und das fehlt, dann kann es ja überhaupt nicht weitergehen. Da kann der Weg nicht mal anfangen. Ne? Und insofern, ja, ist es ja bei dir auch persönlich offensichtlich, dann bist du so ein gutes Beispiel.
Ja, ich habe einmal einen Vortrag von Maria do Mar Castro Varela gehört. Sie wurde hier eingeladen nach Dresden. Das ist eine Professorin. Sie arbeitet sehr viel mit Pädagogik im Migrationssetting oder migrationsspezifisch. Ja. Und sie hat erstmal das Konzept epistemische Gewalt. Also das habe ich zum ersten Mal bei ihr gehört. Und das hat mich auch sehr berührt. Und ich denke, das hat auch mit meiner Erfahrung zu tun. Epistemische Gewalt, was bedeutet, also wer Muttersprache Deutsch hat, wer das System kennt, ist natürlich viel weiter als jemand, der fremd im Land ist. Und manchmal wird das nicht als Gewalt verstanden, wird das vorausgesetzt, dass man alles wissen muss und sich anpassen, wird das gar nicht mit berücksichtigt, was für einen Rucksack, für Erfahrung man aus anderen Ländern, man hat manchmal den Anspruch, eine Hoheit der Normalität zu etablieren. Das, was europäisch zentristisch ist, ne? Dass man sagt, dass es Europa ist, dass es Deutschland ist, ist das Richtige, ist das Normale. Und alle anderen sind Abweichungen dessen.
Ja.
Und das ist eine Art von Gewalt. Und sie wird nur beseitigt, indem man wirklich Zugänge erleichtert. Wenn man Zugänge zu Informationen ohne die Vermutung, dass die kulturelle Prägung der andere falsch ist oder minderwertig, wenn man das schafft, würde für Integration für das Land sehr viel weiterbringen.
Ja, das ist eigentlich ein klarer Gedanke, auf dem sich auch strategisch was aufbauen ließe, ne? Und es ist auch ein sehr politischer Gedanke, ne? Du hast ja die politischen Gedanken auch, sag ich mal, schon von Ungerechtigkeit oder von Diskriminierung vorher geäußert oder auch von dieser Instrumentalisierung von bestimmten Wörtern oder Parolen und so weiter. Und insofern es steht jetzt die Frage im Raum, engagierst du dich auch direkt politisch?
Ja, ich engagiere mich. Ich bin in der SPD, auch als Antidiskriminierungsbeauftragter mit drei anderen für Sachsen.
Ah ja.
Und ich kandidiere auch in den Stadtbezirksbeirat.
Neustadt,
ja.
Ja, okay. Und da hast du ja wahrscheinlich dann auch dein Thema, was du dann mit einbringst.
Ja, für die Neustadt habe ich viele Themen. Also ich dachte erstmal, Vielfalt ist natürlich ein Thema, was mich begleitet. Und ich denke, Vielfalt muss auch in der Politik stattfinden. Also unsere Perspektive von Menschen mit Migrationserfahrung muss eine Stimme geben. finden. Und vor allem, weil wir viele Menschen mit Migrationsgeschichte nicht wählen dürfen. Also sie können nicht direkt ein Mandat erteilen. Ja. Und da ist ein großer Bruch in ihrer Perspektive. Es gibt jetzt ein neues Gesetz, was die Einbürgerung erleichtert. Das finde ich gut, ab Juni, jetzt. Und 5 Jahre und sogar 3, wenn Integration sehr sichtbar ist. Das finde ich eine sehr gute Maßnahme der Ampelregierung. Ja. Und weil dann endlich finden Leute, die hier arbeiten und leben und in hier Kinder großziehen, es gibt kein Grund, sie von politischen Prozessen auszuschließen. Und mein Anliegen ist auch, diese Perspektive in der Politik direkt zu tragen. Ich bin Neustaatsbürgerin. Aber nicht nur, wie gesagt, ne, das ist ein großer Punkt, was mit meiner Biografie zu tun hat. Aber ich denke, Neustadt ist ein Ort von vielen Kulturschaffenden,
ja.
Viele Vereine. Ich selbst bin in einem Verein hier mit der LAG Mädchen und Jugendfrauen Sternchen Sachsen, hier in der Königsbrücke. Wir brauchen natürlich Räume und Möglichkeit für viele neue Vereine, die noch nicht so etabliert sind, oder für Kulturschaffende, sich zu treffen, sich selbst zu organisieren. Das ist ein Thema, was ich in der Neustadt bewegen möchte. Und das zählt auch, das bringt auch dazu, dass Menschen mit Migrationserfahrung auch Zugang zu Räumen haben, vielleicht noch weitere Vereine, Migranten, Selbstorganisationen sich dort auch weiterentwickeln können.
Gerade wenn du sagst, so Selbstorganisation, das ist ja auch dann wichtig zu sagen, das bürgerschaftliche, das zivilgesellschaftliche Engagement ist manchmal auch die Selbstorganisation. Zu sagen, wenn wir die Strukturen nicht erklärt bekommen, dann erschließen wir uns die selber und machen sozusagen in unserer Community einen Schritt und treten sozusagen etwas selbstbewusst auf, auch nach innen, indem die Herkunftskultur gepflegt wird und nach außen, indem man sagt, wir können uns artikulieren oder wir haben unseren Raum oder ja, also auch im Kleinen. Und das gilt ja jetzt nicht nur für die migrantischen Selbstorganisationen, sondern es gilt ja überhaupt für alle, die sagen, wir schließen uns zusammen und wollen irgendwas organisieren. Ich finde das in der Neustadt schon auch bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Stadtteilen nicht auch so ist, aber hier ist es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, weil es ja immer auch ein bisschen Pioniergeist braucht. Ne? Es braucht Mut und es braucht Leute, die sich überdurchschnittlich engagieren, die nicht sagen, Staat organisiert das alles für uns und wir schließen uns dann an, sondern die sagen, wir müssen es selber organisieren.
Und ich denke, in der Neustadt gibt es diese Resonanz, wenn man Mut hat und sich weiterentwickelt, man findet von den Mitbürgerinnen keinen Widerstand. Das ist das, was der Neustadt auch diese Initiative weiterbringt. Na, warum der Neustadt diese Initiative weiterbringt? Weil dort ist die Menschen finden das cool und wollen das auch. Also das ist schon was sehr viel wert. Ja. Und deswegen sind diese migrantische, feindliche Rhetorik etwas, was uns alle schadet. Nicht nur Migranten, sondern die ganze Gesellschaft. Und das ist ein Schatz in der Neustadt, den man nutzen kann, weil die Leute, die sind offen dafür, sie wollen mit unterstützen. Wir brauchen nur Strukturen, mehr Strukturen als im Moment, und diese ganze Kraft und Visionen zu binden.
Ja.
Und eine Geschichte zu erzählen von vielen und nicht nur eine migrationsfeindliche Rhetorik zu haben.
Ja, oder dieses Ängstliche, was ich auch nicht nachvollziehen kann, eben dieses immer das Schlimmste annehmen, wie Leute, die gerne Horrorfilme anschauen und das irgendwie, also ich habe Angst vor Horror, ne? Ich gucke das nicht an, aber es gibt viele Leute, die finden da was dran, solche schlimme Szenarien zu durchdenken und sich da wohlzufühlen, was kann alles Schlimmes passieren?
Und vor allem wird die Individualität abgesprochen im Bereich Migration. Das heißt, wenn ein Deutscher eine Straftat begegnet. Und dann spricht man von einer Person, ne? Der hat was Falsches gemacht. Aber wenn das bei jemand mit Migrationserfahrung ist, ist gleich die ganze Community.
Ja.
Es wird es gibt keine Straftat, die kollektiv von einer ganzen Community stattfindet. Und das ist etwas, was ich selber lebe immer unter Druck, weil ich denke, wenn ich was Falsches mache, wird dann in so einer Verwaltungsstruktur, wenn mir ein Fehler passiert, dass die ganze Community, die ganzen Migranten als so gelesen werden.
Ja.
Also diesen Druck müssen wir ändern.
Und weißt du, ich befürchte ja auch, dass das auch gewollt ist, weißt du, dass das so eine ethnische und auch völkische Sichtweise ist, die auch darauf abzielt, einen Unterschied zu machen, zu sagen, ihr könnt nicht einfach Deutsche werden, nur weil ihr einen deutschen Pass bekommt, sondern ihr seid so. Ne? Das ist ja so eine Aussage. Und ich glaube, das ist eben bewusst so gewählt. Das ist die Strategie, damit auch was aufzubauen. Immer solche negativen Konnotationen zu verbinden mit jemandem, der sich oder mit einer Gruppe, ne? irgendeiner Gruppe. Und das muss man auch so als eine andere Form von Politik oder von Menschenbild eigentlich wahrnehmen und sagen, jemand, der so denkt, also jetzt aus Überzeugung, kann gar nicht in unserer Demokratie kompromissbereit sein, ne? Weil dieses Völkische, dieses Spalterische sozusagen immer mit dabei ist. Ne? Der Ausschluss von Leuten und die Gründe, die man immer sucht, damit man Leute, das wird immer bleiben. Ne?
Das ist stellvertretender für viele andere Themen, die nicht angesprochen werden sollten, gewollt.
Ja.
Ja, und aber am Ende leiden nicht nur die Menschen mit Migrationserfahrung, sondern die plurale Gesellschaft fängt da an und wo endet dann so ein Diskurs. Und wir sollten wach werden für die Themen, die uns wirklich bewegen und wofür wir gemeinsam kämpfen müssen. Ne? Für guten Schulen, für guten Strukturen, für ausreichende Räume, für Debatte. Und ich hoffe, dass Politikerinnen ihrer Verantwortung bewusst werden, dass wir in einer schwierigen Situation im Moment sind mit vielen Krisen. Und das ist genau der Punkt, wo wir zusammenhalten müssen, um diese Fragen zu bewältigen. Und das fällt mir manchmal in der Politik. Und das möchte ich ändern.
Das war jetzt eigentlich so ein schönes Schlusswort. Und wir sind ja auch schon fast so weit, dass ich tatsächlich dir viel Glückwunsch bei der Wahl, Luciana.
Danke.
Dass solche Menschen wie du gehören dort rein, tatsächlich auf jeder Ebene. Und mit diesem kleinen Appell sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.